Hi, meine Pros und Champs, Bankdrücker, Stammspieler, Goalgetter, Spielmacher, Centerbacks, IVs, AVs, ZMs, falsche Neuen, Coaches und alle, die nicht eingewechselt werden, gesperrt oder nicht im Kader sind. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, in der ich wieder einen spannenden Gast eingeladen habe. Hört selbst rein und wenn euch mein Podcast gefällt, vergesst nicht, diesen mit 5 Sternen zu bewerten und mir für mehr zu folgen. Wie auf dem Spielfeld und außerhalb des Platzes unterstützen wir unsere Mitspieler und Mitmenschen. It's your future, go for it und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, hi Leute und heute wieder ein Podcast, diesmal im ganz anderen Format. Ein sehr interessanter Gast, Stadionsprecher und selbst auch Podcaster, aus dem Podcast reingerufen. Den Gast möchte ich jetzt gerne auch einmal herzlich willkommen heißen. Grüß dich, Stefan Eller.
Ja, ich würde schlicht und ergreifend sagen, 85. Spielminute. Wir bedanken uns bei den Spielern mit der Nummer 15 XY und darf er jetzt neu in der Begegnung der Spieler mit der Nummer 10 Jargon. Jargon, grüß dich. Vielen Dank für deine Einladung. Hi.
Ja, hi Stefan. Ja, grüß dich. Danke für die tolle Begrüßung, für die tolle Ansage. Und ja, da habe ich mich doch gerade fast gefühlt, als ob ich selbst auf dem Platz stehen würde. Oder ja, von daher ja, habe ich gerade so ein bisschen Gänsehaut schon gleich bekommen. Ja, schön, dass das geklappt hat. Und ja, du bist Stadionsprecher und auch Podcaster gleichzeitig und auch Trainer.
Korrekt.
Genau. Wie bist du, sag ich mal, oder was waren deine erste Berührungen, sag ich mal, was den Fußball angeht? Wie ist das so gekommen? Wusstest du schon immer, dass du Stadionsprecher werden willst oder hat sich das einfach so ergeben?
Stadionsprecher in der Form, da muss ich sagen, ich mache das jetzt gefühlt seit knapp über 25 Jahren. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich so mit Anfang der 20er, ich bin jetzt 44 Jahre, bin ich alt, war ursprünglich DJ, dort unterwegs auf diversen, du kennst es dann auch selber, auf persönlichen Hochzeitsfeiern, man ist dann damals auch mal gebucht worden und irgendwann dann so Anfang der 2000er, war ich recht aktiv bei Fortuna Köln und die haben dort halt im Südstadion wie auch heute schon gespielt und zu der Zeit der Regionalliga West war es, damals war ja die dritthöchste Liga war das, haben unter anderem auch die Amateure vom 1. FC Köln im Südstadion damals gespielt und ganz witzig, ich habe eigentlich angefangen, damals die Anzeigentafel bei Fortuna Köln und dann im Nachgang auch bei der U21 vom 1. FC Köln im Südstadion zu betätigen. Und einen Raum weiter aus der Regie saß dann auch der bis heute noch legendäre Stadionsprecher vom 1. FC Köln, Michael Trippel, saß dort. Und seine Anmoderation und seine Art und Weise, wie er so ein Stück weit das Publikum mitgenommen hat, hat mich damals schon als Anfang 20er, hat mich das schon extremst, ja, ich will sagen, geflasht. Und das hat mich damals auch so wirklich motiviert und auch inspiriert, in diesen Regionen dann auch mal aktiv zu werden. Nicht direkt, sage ich jetzt mal, in der Oberliga oder Regionalliga. Ich persönlich habe angefangen als Platzsprecher, damals in der Kreisliga A bei Frechen 20.
Okay, also ja, schöner Rückblick und toll geschildert. Ich würde sagen, da muss ich gleich auch irgendwie an Union Berlin denken, wo ja heutzutage immer noch hier die Anzeigetafel dann per Hand noch geändert wird. Ne? Das hatte wahrscheinlich so einen ähnlichen Charakter seinerzeit.
In der Tat nicht. Sag ich mal, du kennst vielleicht noch die ganz alte Anzeigentafel aus dem Münchner Olympiastadion. Dieses riesengroße mit den entsprechenden Lämpchen. Und in der Tat war es damals so, dass wir das echt noch mit alten Disketten, mit einem Floppy-Laufwerk, haben wir das noch programmiert. Das muss man dazu sagen. War ganz, ganz spannend. Kannst du natürlich heute mit der Technik, die LED-Banden und kannst du natürlich nicht mehr vergleichen. Mit einem ganz, ganz alten Interface und hast dann quasi aus der Regie gesessen und hast die Anzeigentafel programmiert. Also das war eine ganz, ganz interessante Sache. Ist aber auch schon 20 Jahre her.
Ja, spannend, ja, okay. Ja. Also hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an, was du da machst. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Du bist auch Podcaster, wie ich schon zu Beginn gesagt hatte, von dem Podcast für den Amateurfußball reingerufen.
Korrekt.
Und auch gleichzeitig U11-Trainer von Viktoria Freschen.
Mhm. Richtig?
Genau. Wie bist du dort reingerutscht? Kam das dann auch über den Fußball automatisch, über die Tätigkeit als Stadionsprecher? Oder hattest du selbst einen Bezug zum Fußball als Spieler seinerzeit? Und
ich selber habe relativ spät angefangen, sehr, sehr unterklassig, erst so mit 13, 14 beim örtlichen Verein CFR Buschbell hier in Frechen. Habe es aber ehrlich gesagt von mir aus nie höher gebracht, sage ich mal, als die Sonderstaffel. Also sage ich erstmal, für den Profi wird das eher dann ein Stück weit uninteressant sein. Nein, so ist man so ein bisschen zum Fußball gekommen. Leider mit knapp 17 dann aufgrund des Kreuzbandrisses musste ich dann komplett meine aktive Karriere als Torhüter musste ich beenden. Und habe mich dann so stückchenweise, ein Kumpel von mir ging dann irgendwann zu einem B-Ligisten. 2001 ging es für mich dann zu Fortuna Köln, damals in die Regionalliga. Da sind sie leider abgestiegen in die Oberliga. Das war so zu dieser Zeit, wo dann in den Gazetten stand Fortuna Köln, mausetot. War dann in der Spielzeit 4-5 ein Stück weit. Das haben viele gar nicht mehr so auf dem Radar. Damals nannte man das Teammanager, heute auch noch. Einfach auch zuständig, neue Spieler für den Verein spielberechtigt zu machen, mich um das Wohlergehen der Spieler. Ich denke da sehr gerne zurück an heute sehr bekannten Moderator bei Sky, Yannick Erkenbrecher beispielsweise, der damals unser linker Außenspieler gewesen ist. Ich denke da so an Jungs wie Fabian Menningen, die lange dann auch irgendwann Regionalliga gespielt haben. Eine sehr, sehr coole Zeit. War da aber auch noch sehr kurz. Knapp 2,5 Jahre in verschiedenen Funktionen, nicht nur als Teammanager, Teamkoordinator. War selber nochmal 2006 in der Oberliga beim damaligen Gürzenicher FC unterwegs. Das war also der Vorverein vom heutigen ersten FC Düren, die ja auch jetzt ein schönes Pokalspiel haben am 5.3. zu Hause gegen Alemannia Aachen. Ich selber bin dann 2000, lass mich nicht lügen, 14 Vater geworden. Knapp 5 Jahre später fing dann mein Sohn an, auch Fußball aus Leidenschaft zu spielen, auch im Tor. Aber wie bin ich dann zum Trainerdasein gekommen? Das ist leider so ein generelles Problem aktuell. Es finden sich keine ehrenamtlichen Trainer im Nachwuchs oder im Jugendbereich. Und das ist meiner Frau dann so ein bisschen geschuldet, die gesagt hat, du hast Fußballerfahrung, du stellst dich mit den Kindern auf den Platz und du trainierst die jetzt. Es waren 26 Kinder, damals aus dem Jahrgang 2013, 14. Von einem Training konntest du da natürlich nicht sprechen, sondern eher von der Kinderbetreuung. Und Podcast bin ich dann selbst auch erst als Gast bei reingerufen gewesen, als U10-Trainer war es damals. Und so hat man meinen jetzigen Podcast-Partner, den Christian Kreuer, kennengelernt. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir dem Amateurfußball, besonders hier im FVM, Fußballverband Mittelrhein, dass wir denen dort eine Plattform geben, sei es der Kicker aus der Kreisliga D, aber auch der ein oder andere interessante Spieler aus der Oberliga. Bei uns ist die Oberliga Mittelrhein oder Mittelrheinliga, um einfach auch mal seine Sicht der Dinge kundzutun, seine Story zu erzählen. Und was wir dann auch angefangen haben vor ungefähr 1,5 Jahren, den einen oder anderen Ex-Profi dann auch mal zu uns einzuladen und einfach mal uns seine Story anzuhören, die meistens extremst interessant sind. Und so bin ich Nachwuchstrainer, Fußballer und Podcaster geworden.
Ja, also total interessant und vielseitig tatsächlich, was so dein Aufgabengebiet angeht. Wenn wir mal über Herausforderungen sprechen, was sind die größten Herausforderungen, mit denen du als Trainer konfrontiert bist und auch gleichzeitig als Stadionsprecher?
Herausforderungen als Trainer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe das relativ clever gemacht. Ich habe das Trainer-Dasein, da habe ich so ein bisschen auf die Torhüter eher spezialisiert, trainiere meinen Sohn und noch einen zweiten Keeper. Ich habe das so ein bisschen outgesourced, muss man dazu sagen. Ich arbeite da mit einem Cheftrainer zusammen, mit Thomas Sinkiewicz, der da auch so ein bisschen auch Nachwuchserfahrung hat, in der Vergangenheit auch zur aktiven Zeit relativ hoch gespielt, unter anderem bei Alemannia Aachen, Fortuna Köln. Wir kennen uns auch seit knapp 20 Jahren. Und Herausforderungen sind einfach, das Ganze ein Stück weit auch mit seinem täglichen Business irgendwo auch übereinzubekommen. Die Trainingszeiten sind halt nicht klassisch bei uns, wo du sagst, ey, die Kinder trainieren, das ist E-Jugend, ist das vom Alter her aus, die trainieren um 4 Uhr, ist nicht wirklich möglich, wenn du selber auch bis 17.30 Uhr stellenweise dann auch auf Arbeit bist, im Büro bist und da muss man auch so, das ist ein bisschen diese Krux und diese Herausforderung. Ansonsten denke ich, ist es uns ganz gut gelungen, ein sehr gutes Team dort aufzubauen. Man muss die Eltern, muss man definitiv mit einspannen und die nehmen einem auch entsprechend auch Arbeit ab. So, es sticht sich manchmal, unsere Heimspiele und Auswärtsspiele stechen sich mit den Einsätzen dann auch bei der U21 oder aber im Nachwuchs beim 1. FC Köln als Stadionsprecher. Da musste ich dann leider Gottes zum Leidwesen meines Sohnes einfach sagen, pass auf, hier muss der Papa mal eine Prio setzen und dann geht er dann doch mal zum 1. FC Köln. Da muss ich sagen, das hat er extremst gut aufgenommen. Manchmal, dann klingelt dann das Telefon, ey Papa, wir haben gewonnen, ja super, klasse. Weil es halt zeitlich sich so ein bisschen auch überschneidet. Glücklicherweise jetzt so in der Rückrunde in 2025 nicht mehr so. Da halt die Termine der Lizenzmannschaft vom 1. FC Köln halt sich nicht mehr mit den Spielen der U21 überlappen. Das heißt, dann ist dann eher mein geschätzter Stadionsprecher Michael Trippel dann auch noch einmal eher aktiv bei der U21. Mhm. Und wie ich ja zu Anfang gesagt habe, ich bin ein Backup. Das heißt, dann kann ich mich ein Stück weit auch ein bisschen mehr auf die Spiele meines Sohnes konzentrieren.
Okay, und kurze Zwischenfrage, weil du es angesprochen hast, Eltern sind auch eine Unterstützung. Ich kenne es ja selbst aus meiner eigenen Zeit. Man wird zum Training gefahren, abgeholt, teilweise zu den Spielen dann mitbegleitet und. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Eltern, die, sage ich mal, über den Tellerrand hinausschießen, will ich jetzt mal so formulieren. Das kann ja natürlich auch eine Herausforderung sein, ne, dass du da gegebenenfalls auch mit zu kämpfen hast.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe, was du dort mit der Frage jetzt so mit rausnehmen möchtest. Muss ich jetzt aber bei mir aus meiner Mannschaft, aus den Eltern sagen, dass die zum Glück sehr, sehr gut und sehr ordentlich geerdet sind. Natürlich hast du den einen oder anderen, der dann auch mal extra Trainingseinheiten dann unabhängig vom Vereinstraining macht. Wir haben bei uns in Köln eine relativ berühmte Fußballschule mit der Taxofit-Fußballschule, die aber noch Sondertrainings und Spezialtrainings anbieten. Das sollen die Kinder gerne mitmachen, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Aber da muss ich sagen, da sind unsere Eltern wirklich doch recht, recht ordentlich geerdet. Also gibt es jetzt keinen Höhenflieger, der sagt, ey, ich habe jetzt 40 Tore geschossen in der E-Jugend, ich muss jetzt zwingend zum 1. FC Köln oder zu Bayer Leverkusen. Nein, da sage ich dir, und das wird auch immer sehr, sehr selten in der Definition Verein, dass ein Zusammenhalt ist da. Und natürlich hast du den einen anderen Ausreißer, der auch richtig gut kicken kann, von meinem Empfinden heraus, die dann vielleicht auch mal auf dem Zettel der etwas Größeren stehen mögen. Aber die Kinder wollen von sich aus zusammenspielen, die spielen bei uns seit Kindergartenzeiten, spielen die zusammen. Natürlich kannst du dich irgendwann nicht mehr dagegen wehren, dass der ein oder andere dann zum großen 1. FC Köln wechselt, ausbrechen oder halt zu Bayer Leverkusen oder dem, was da entsprechend noch kommt. Aber prinzipiell kann ich dir recht geben, es gibt natürlich Eltern, die auch vielleicht meines Empfindens versuchen, ihre nicht erreichten Träume über ihre Kinder zu projizieren. Das gibt es. Aber ich sage da, lass die Kinder einfach Kinder sein, lass sie spielen, lass sie an dem, wo sie Spaß haben, lass sie es einfach machen. Alles andere mit Geduld, das entwickelt sich irgendwann.
Ja, definitiv. Genau, ich kam da drauf, ne, seinerzeit hat ja hier auch Lothar Matthäus sein Amt als Trainer niedergelegt, aufgrund dessen, dass hier, das ein oder andere Elternteil da so ein bisschen über die Stränge geschossen hat. Und ja, das ist gut, dass es bei dir nicht so ist, aber ich kann auch sagen, ja, aus eigener Erfahrung, da gibt es natürlich schon immer die einen oder anderen Eltern, die, wie du schon richtig gesagt hast, da ihre eigenen Ziele dann vielleicht mehr verfolgen. Aber ja, im Vordergrund sollte ja, wie du schon auch gesagt hast, der Spaß stehen tatsächlich. Ja, wenn wir einmal zum Thema Kommunikation kommen. Du bist ja hier auch durch deinen Podcast und als Stadionsprecher natürlich total im Thema. Also welche Rolle spielt die Kommunikation im Fußball für dich?
Eine extremst hohe Rolle spielt die Kommunikation, weil, ja, ich sag mal so ein schöner Spruch, nur sprechenden Leuten kann geholfen werden. Und es ist immens wichtig, ob es jetzt um Termine geht, dass man sich dort abspricht. Ich denke mir mal, du gehst in eine Saison rein, du musst eine Vorbereitung musst du planen im Nachwuchsbereich. Du musst ein Stück weit gucken, dass die Termine nicht immer überschnitten sind mit, sag ich mal, Einsätzen als Stadionsprecher beispielsweise. Da fängst du natürlich, ich sag mal, das ist halt wie eine Vorbereitung im Profibereich, wenn du die neue Saison dann machst, da fängst du schon im Januar, Februar, spätestens März, aber dann bist du eh schon zu spät, fängst du an, das entsprechend zu planen. Und da ist halt Kommunikation, Informationsfluss ist halt essentiell.
Und ja, wie würdest du dich oder wie bereitest du dich auf ein Spiel vor, als Stadionsprecher jetzt in dem Fall?
In der Tat ist es wirklich so. Ich gehöre nicht zu diesen Stadionsprechern, die das aus dem Bauch raus machen. Ich durfte unter anderem auch den Stadionsprecher von Alemannia Aachen noch mal kennenlernen. Und es ist wirklich so, dass ich mir den Gegner angucke, dass ich mir bei Fußball.de beispielsweise, ich schaue mir die letzte Aufstellung, schaue ich mir an, weil es gibt natürlich auch sehr, sehr interessante Namen, wo die haben einfach das Potenzial, dass du dich versprichst. Und ich persönlich, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich einen Spieler vom Nachnamen heraus einfach falsch ausspreche. Das hat man gerne mal bei Spielern polnischer Herkunft beispielsweise oder afrikanischer Herkunft, ja. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres. Und da dann irgendwas ins Mikrofon reinzunuscheln, das ist nicht meine Welt. Also das soll schon vernünftig sein, vielleicht mal eine falsche Betonung. Das kann mal sein. Aber da versuche ich mich dann schon von Spiel zu Spiel dann einfach auch wirklich vorzubereiten. Schau mir die ehemaligen Aufstellungen an. Gibt es vielleicht da irgendwelche Sprachprobleme oder Zungenbrecher? Bisher konnten wir das doch recht erfolgreich dann auch ausschließen.
Ja. Ja, das ehrt dich, also ne, ich finde das auch total wichtig, dass man so gut es geht, dann auch die Namen anderer Herkunften dann entsprechend gut aussprechen kann. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ne, mein Nachnamen muss ich auch irgendwie mehr ständig 10-mal buchstabieren, bis er dann am Ende des Tages richtig ausgesprochen wird, beziehungsweise dann am Ende doch nicht. Von daher ja, ist das auf jeden Fall eine klasse Sache und natürlich auch wichtig für deinen Job. Wie wichtig ist dir die Psychologie im Fußball und wie beeinflusst sie deine Arbeit?
Das ist eine sehr interessante Frage, wo ich jetzt stellenweise sagen, wäre ich jetzt gar nicht so drauf vorbereitet. Aber ja, aber auch das ist ein interessantes Thema, weil jede Stadionsprecherveranstaltung ist ja auch irgendwo oder jedes Spiel jetzt generell im Fußball ist ja ein Auf und Ab, ne? Psychologisch gesehen immer toll, wenn du gewinnst. Ja, das muss man dazu sagen, aber auch schön zu sehen, wenn die Kinder Spaß haben. Psychologisch auch im Stadionsprecherbereich, wenn du, es ist eine Veranstaltung, es ist ein Event, ob du jetzt als DJ unterwegs bist, ob du als Moderator unterwegs bist, du musst halt gut vorbereitet sein. Und letztendlich, wie damals in der, wie sage ich immer, in der Oberstufe, wenn wir unser Abi gemacht haben, jeder Spicker, den wir gemacht haben, wir haben den nicht gebraucht, ja. Aber wir haben es notiert. Das heißt, wir haben uns dadurch einen leichten Vorteil, sage ich mal, erschlichen. Aber wir haben es einfach so entsprechend gebraucht. Deswegen finde ich persönlich, ist es da schon wichtig, sehr, sehr positiv und sehr gut vorbereitet, sowohl als in die Spiele reinzugehen im Nachwuchs, aber auch in ein Event als Stadionsprecher oder als Stadion-DJ.
Und gab es mal eine Situation, wo du, sag ich mal, bewusst wusstest, dass du jetzt als Stadionsprecher irgendwie nochmal die Fans anheizen musst, damit gegebenenfalls ja die Stimmung sich verändert und die Mannschaft dann auch davon noch getragen wird?
In der Tat ja, aber da muss ich dazu sagen, bei der U21 haben wir jetzt nicht die Massen an Zuschauern, ne? Ich sag mal, da ist jetzt, sage ich mal, wenn so ein Micha Trippel jetzt beispielsweise vor 50.000 Mann, sag mal, da nochmal die Mannschaftsaufstellung verliest, allein mit seiner Stimme, mit seiner Präsenz, das ist schon Gänsepillen. Atmosphäre ist das schon. Und ich denke mal, da kannst du als Eintracht Frankfurt-Fan, wenn euer Stadionsprecher dann unterlädt, dann wirst du wahrscheinlich auch Gänsepelle haben. Ich muss dazu sagen, dass zu meinem Beginn allerdings als Platzsprecher frechen 20 über die Jahre hinweg, wenn es so Richtung Aufstiege ging beispielsweise. Wir sind mit frechen 20, sind wir aus der Kreisliga A bis nachher hoch in die Oberliga aufgestiegen. Und wie ich da noch sehr aktiv gewesen bin, da habe ich das natürlich ein Stück weit gelebt, weil die Identifikation mit dem Verein auch da war. Und dann hat man natürlich bei der einen oder anderen, zumindest auch beim Tor, hat man dann nochmal die Intention nochmal rausgegeben, wie ich das zu Beginn des Podcasts gemacht habe, bei deiner Einwechslung. Dann hast du natürlich gesagt, uns hier 45. Minute Tor für unsere 20er, da gehst du natürlich mit. Und das machst du natürlich auch bei der U21 vom FC oder auch im Nachwuchs, um einfach da nochmal deine Euphorie oder deine Freude auch auszudrücken über das Tor oder halt eine entsprechende Einwechslung vom Spieler. So geht man damit ein Stück weit auch noch um.
Okay, schön, ja. Also wie gesagt, Stadionsprecher finde ich, ne, man sieht ja auch jetzt mittlerweile durch Social Media auch immer mal wieder Stadionsprecher, die dann auch zeigen, was sie da so machen, und das ist ja auch irgendwo ein Spiel oder ein Hin und Her mit den Fans, ne? Und das ist ja total cool, wenn die Fans dann entsprechend auch mitmachen. Und natürlich umso mehr Fans, umso mehr Energie transportiert das, würde ich behaupten, ne?
Einmal ist es ein Unterschied, ob ich das vor 500 Zuschauern mache, muss man dazu sagen, oder ob ich das A vor Fans mache. Wenn ich daran denke, wenn ein Norbert Dickel beim BVB, egal ob es eine Auswechslung ist, egal ob es ein Tor ist, beim Tor braucht man gar nicht drüber zu sprechen, das ist einfach Atmosphäre ist das. Und ich kann mir vorstellen, manchmal ist es auch so, wenn ich als FC-Fan dann auch im Stadion bin und der FC schießt ein Tor und es kommt unser Tor-Jingle, der, glaube ich, deutschlandweit bekannt ist, wenn ein Trömmelchen geht, da hast du auch schon mal ein bisschen Pipi in den Augen. Muss ich offen und ehrlich, muss ich dann auch sagen. Aber das freut mich. Du gehst ins Stadion, um diese Atmosphäre aufzusaugen. Und da hat so ein Stadionsprecher natürlich auch mit seinem Team, man muss ja unterscheiden zwischen Moderator, Stadionsprecher und so ein Stadion-DJ. Das sind ja eigentlich drei verschiedene Personen, sind das. Unisono in der Bundesliga das zu machen, ist schon ein bisschen tricky, muss man dazu sagen.
Ja, okay. Und welche Musik legst du da auf, sag ich mal, um die Massen nochmal anzuheizen oder aufzuheizen?
In der Tat ist es wirklich so, dass beim 1. FC Köln natürlich, sag ich mal, man hört das bundesweit immer, dass immer die Karnevalsmusik gespielt wird. Jetzt hast du natürlich in der U21 hast du natürlich so ein bisschen mehr freie Hand. Ich bin so ein DJ, ich komme so eher aus der so Clubhouse, aus der Trance, ein bisschen Techno-Szene. Jetzt kannst du natürlich nicht Rotterdam Terror Corridor spielen oder so ähnlich, weil du natürlich auch Generationen, sag ich mal, jenseits der 60 hast, ne, die uns dann auch bei jedem Spiel natürlich immer besuchen. Da musst du eine gesunde Mischung musst du finden. Und es ist eine Mischung aus kölschem Karneval, kölschem Rock, wie jetzt Casala oder auch Querbeat oder wer fällt mir jetzt noch so ein, sag mal, Cat Ballou. Sind immer sehr, sehr schöne Sachen mit dabei, wo die auch die Kölner auch gerne mitsingen. Und im Vorprogramm kannst du natürlich auch etwas Moderneres, kannst du einfach auch spielen, halt etwas aus den Charts heraus. Also dann drehst du halt die Musik nicht so laut auf wie bei einem Tor-Jingle, aber das ist dann einfach auch eine Hintergrunduntermalung ist das.
Okay, ja, spannend. Also ich stelle mir das total cool vor, da mal in so einer, sag ich mal, Kabine auch mit dabei zu sein. Also hattest du schon mal die Möglichkeit oder wurde es dir mal angeboten, dass du dann auch mal bei der ersten Mannschaft, auch wenn es ein Freundschaftsspiel gewesen ist, da zu sprechen?
Bisher noch nicht. Die Überlegung war damals mal groß, weil das war so ein internes Casting, das gegebenenfalls für die Frauenmannschaft vom 1. FC Köln zu machen. Mhm. Ich muss aber schlicht und ergreifend sagen, Michael Trippel macht das so extrem gut und auch schon, ich glaube, bis seit seinem 40. Lebensjahr, Micha ist jetzt knapp über 70, also schon ein paar Dekaden, wo er einfach Stadionsprecher ist. Und auch im Nachgang für die Lizenz ist es natürlich so, dass dort auch ein Team entstanden ist. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr demütig. Und die sind schon seit Jahren beim 1. FC Köln. Die sind einfach in der Hierarchie weit vor mir. Natürlich wäre es irgendwann einmal ein Traum für mich, vor der Südkurve zu stehen und dann einfach die Mannschaftsaufstellung vom 1. FC Köln einfach auch mal zu verlesen. Aber da nochmal, der Michael soll das machen bis zu seinem 150., 200. Lebensjahr. Der macht das so dermaßen genial. Und wie gesagt, er ist meine Inspiration als Stadionsprecher und er soll das extrem lange bitte noch machen.
Ja, nee, definitiv. Man träumt ja manchmal, ne, sage ich jetzt mal, gibt es da ein Stadion jetzt außerhalb des FC Köln, wo du gerne mal, auch wenn es nur ein Tag ist, als Stadionsprecher arbeiten würdest?
Boah, ganz ehrlich, ich glaube, das wäre die Anfield Road in Liverpool. Einfach auch, nicht nur, weil die FC-Fans, sag ich mal, eine Fanfreundschaft haben mit den Jungs aus Liverpool, weil ich stelle mir das einfach vor, man kennt es aus Dortmund, aber in Liverpool und es kommt dieses You'll Never Walk Alone von der Insel. Das würde sogar mir nicht nur Gänsehaut verschaffen, sondern ich glaube, da würde ich auch, da bin ich immer sehr emotional, würde ich auch die ein oder andere Träne verdrücken. Aber das wäre schon, muss ich offen ehrlich sagen, das wäre ein Fund oder so ähnlich, wo ich sagen würde, boah, überragend.
Ja, glaube ich. Ja, na gut, You Never Walk Alone ist natürlich unschlagbar dann noch und top, ne? Aber dann auch, ja, mit Sicherheit ein cooles, coole Erfahrung, cooles Erlebnis, kann ich mir gut vorstellen. Wer weiß, ja. Vielleicht wird da ja mal jemand ersatzweise benötigt, wobei die mit Sicherheit ja auch ihre Backups haben, wie du es jetzt gerade auch selber geschildert hast. Gehen wir noch einmal zurück. Hast du oder hattest du während des Fußballs oder ja, in deiner Zeit als Spieler oder jetzt während du Trainer bist oder auch Stadionsprecher irgendein Idol, wo du gesagt hast, ich möchte mal so werden, ja, oder das hat dich irgendwie inspiriert oder motiviert?
Ja, selbstverständlich. Also, da kann ich einfach nur sagen, ist Weltmeister 1990 geworden, stand im Tor, kam aus Köln. Das war schlicht und ergreifend Bodo Ilgner. Das muss man dazu sagen. Und da eine ganz, ganz nette Story ist, lass mich nicht lügen, wir waren damals so dritte, vierte Klasse, da warst du mit dem Fahrrad irgendwann, hast bei uns in Köln die gesamte Aachener Straße runtergefahren, bist dann auf den Milli eingebogen, hast das Geißbockheim hast du angesteuert und hast dann heimlich, ja, es war noch heimlich, hast dann geguckt, ob die Tore offen waren, bist dann da auf dem Platz, hast dann damals noch von Reusch die Torwarthandschuhe gehabt, von Bodo Ilgner, und hast einfach nachgespielt, wie du Bodo Ilgner am Tor gewesen bist. Du hast zwar nicht so brillant gehalten wie er damals, aber da muss ich sagen, das war für mich als ehemaliger Torwart, das war ja meine Inspiration, da auch ins Tor zu gehen. Einfach Bodo Ilgner, Weltmeister 90, jahrelang FC-Torhüter, danach Real Madrid. Das war so meine Motivation, ja.
Okay, cool. Also ja, ich erinnere mich da ja auch noch an die Zeit. Also WM 90 war auch schon so mit ein Highlight bei mir auch auf jeden Fall. Und dann, ja, weiß ich ja noch, also nicht, als ob es gestern gewesen ist, aber dann gegen Argentinien dann im Finale.
Andreas Bremer als Linksfuß.
Andi Bremer, genau.
Vom Punkt gegen Goikoetxea. Wir haben alle gezittert, gebibbert und haben uns nur gedacht, warum macht er das bitte schön mit rechts? Er ist doch Linksfuß. Aber er hat es gekonnt gemacht. Wir waren Weltmeister. Das war so meine erste Weltmeisterschaft, die ich bewusst mitbekommen habe. Und das prägt natürlich auch so ein bisschen.
Ja, absolut, definitiv. Was hast du damals gelernt, was du heute noch anwendest?
Was ich damals gelernt habe, wie meinst du die Frage jetzt hier vom Fußballerischen heraus oder oder generell?
Insgesamt. Genau, generell, was wo du sagst, ich habe damals das gelernt und das ist heute immer noch etwas, was mich inspiriert und ich ja das nach wie vor anwende zum Beispiel.
Ich sage mal, damals war es so, wie ich mit dem Fußballspiel angefangen habe, was ich bis heute habe, ist die diversen Sachen auch ehrgeizig hinterher zu gehen. Natürlich habe ich mir dann irgendwann für mich gesagt, okay, da musst du dir einfach eingestehen, zum Fußballprofi reicht es einfach nicht, aber es gibt ja noch andere Ziele und Träume. Bewusst, du musst einfach am Ball bleiben. Ja, du musst am Ball bleiben, du musst weiter arbeiten, weiter kämpfen, im Fußball auch mal wirklich das Netzwerk versuchen zu nutzen, gezielt mal nachfragen, den Leuten einfach auch mal über die Schultern gucken oder auch mal ein Stück weit hospitieren. Und du musst in Erinnerung bleiben. Bist du einmal raus und ziehst dich zurück, dann wird es ruhig. Du musst schon verbissen und ehrgeizig, musst du so ein Stück weit wirklich sein, um einfach dein Ziel zu verfolgen. Es war jetzt nicht immer mein Ziel, ein Stadionsprecher mal zu sein als Backup, aber es ist eine schöne Sache. Und ganz ehrlich, wenn wir irgendwann mal älter sind und erzählen dann unseren Enkelchen, wir haben dies und das und jenes gemacht, im Alter lebst du viel von Erinnerungen, dann solltest du die auch zu deinen fitten Zeiten, solltest du die auch erschaffen, die Erinnerung. Ne? Ist egal, ob es jetzt eine Reise ist oder ein Spiel gegen MSV Duisburg oder gegen Rot-Weiß Oberhausen, davon erzählst du irgendwann einmal deinen Enkelkindern.
Ja, nee, kann ich mich nur anschließen. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich verbessern möchtest?
Da würde ich jetzt gerne meine Frau zitieren, ich kann nicht gut kochen, aber da muss ich offen und ehrlich sagen, das könnte ich definitiv verbessern.
Okay.
Ja, ich denke mir mal, das wäre so eine Variante. Da gibt es natürlich noch wesentlich andere Positionen, aber da müsste ich meine Angetraute müsste ich da jetzt mit in den Podcast nehmen, weil die hat irgendwo ihre Erfurt-Rauffaserlisten, wo dann so diverse Punkte sind, die man dann abhaken kann. Nein, also ich sage mal, ich denke mir, meine Stärke ist Kommunikation, Motivation einfach. Natürlich hat man die Schwächen. Da muss ich aber offen und ehrlich sagen, mir fällt jetzt momentan so nicht sein. Das war wirklich hier die Schwäche kochen und gut ist.
Reicht ja. Ne? Das ist ja auch etwas, was man tatsächlich auch verbessern kann. Ja. Die Frage, dein bekanntester Kontakt in deinem Telefonbuch, sofern du das beantworten darfst oder möchtest?
Ja, mein bekanntester Kontakt ist, sag ich mal, der Nachname Sinkiewicz. Allerdings das ist das der größte Bruder von Lukas Sinkiewicz. Das kann man sagen.
Okay.
Und bei den anderen, da bestelle ich immer ganz schöne Grüße, sag ich mal, auch weil es halt auch ehemalige Podcast-Gäste von uns gewesen, immer sehr gerne an Markus Pröll raus. Ein sehr lieber Mensch, den ich ja mittlerweile auch schon, seit unserem 17., 18. Lebensjahr kenne, durfte ihn damals kennenlernen, war bei uns zu Gast. Eine sehr nette Persönlichkeit. Sollte dir, glaube ich, auch noch ein Begriff sein als Eintracht Frankfurt-Fan. Jahrelang war ja, Eintracht ja. Auch hinter Oka Nikolov das Tor gehalten. Natürlich auch Thomas Bröker, der für den 1. FC Köln, der für Fortuna Düsseldorf aktiv gespielt hat, erfolgreich gespielt hat. Und natürlich sind dann auch so ein paar ein oder andere Jungs, die dann bei uns selbst als Ex-Profis im Podcast gewesen sind.
Ja, da sind auch schon einige, sage ich mal, ja, bekannte Persönlichkeiten dabei. Dann kommen wir zur Frage von meinem letzten Gast. Das war nämlich der Kamal Belkini. Der ist Frauenfußballtrainer in der Hessenliga. Und wir machen es immer so, genau, dass der Gast aus der vorherigen Sendung eine Frage auch stellt an dich jetzt in dem Fall und das Gleiche kommt dann auch noch auf dich zu. Ja?
Wie viel Zeit habe ich noch zum Überlegen, was für eine Frage ich dann stellen darf?
Ja, noch genug. Gut. Ich würde sagen, erst müssen wir erstmal die eine Frage beantworten und dann gucken wir mal, da wirst du bestimmt auch was finden, genau. So, also er fragt, wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal 20 zu sein, würdest du alles genauso machen, wie du es bisher getan hast oder würdest du einiges verändern?
Also eine sehr gute Frage. Das geht schon leicht in die Philosophie, in den Philosophiebereich mit rein. Aber ich sage dir offen und ehrlich, das sind ja so 24 Jahre zurück. Vieles, vieles würde ich haargenau so machen. Ich würde, glaube ich, zu Beginn, sage ich mal, Anfang der 2000er, wesentlich intensiver, wenn wir jetzt im Fußballbereich bleiben, einfach intensiver noch im Fußball. Das war damals die Zeit der Regionalliga West, der Zeit von Fortuna Köln. Einfach viel intensiver noch am Ball mit Ball bleiben. Leider Gottes ging es damals nicht hauptamtlich, sondern alles nur Ehren, beziehungsweise so nebenberuflich. Und wenn ich da die Zeit zurückdrehen würde, dann würde ich einfach viel intensiver noch im Fußball aktiv, im Drumherum wäre ich noch dabei. Aber ansonsten würde ich eigentlich alles haargenau so machen wie jetzt.
Okay, das ist auch immer ziemlich gut, wenn man nichts in dem Sinne, sage ich jetzt mal, bereut. Das ist doch immer schön. Genau, bist du schon ready für die Frage an den nächsten Gast? Sonst würde ich eine andere Frage erst nochmal
vorziehen. Ich würde sagen, dann gib eine Frage noch, zieh die vor, bitte.
Ja.
Dann habe ich noch ein bisschen
Gerne.
Zeit zu überlegen.
Alles gut. Also die ist jetzt einmal weg vom Fußball.
Ja.
Du hast es jetzt ja auch selber gesagt, du bist, hast polnische Wurzeln. Was ist dein liebstes Urlaubsziel?
Mein liebstes Urlaubsziel, muss ich schlicht und ergreifend sagen, auch wenn es dort heiß wird und sehr viel Waldbrände in den letzten Jahren gab, ist einfach die griechische Insel Rhodos.
Oh, schön. Ja, Rhodos, ja. Da habe ich auch seinerzeit mal gearbeitet, tatsächlich.
Okay, cool.
2016 sogar, ja. Das war auch eine schöne Zeit dort, ja. Und da fahre ich auch tatsächlich gerne wieder hin.
Ja, kann ich empfehlen. Faliraki nicht mehr so ganz, aber Kolumbia, Lindos und uns. Prasonissi ist auch mal sehr, 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 sehr interessant. Schöne Lebensweise dort unten, sehr gechillt und das imponiert mir als ein bisschen. Ja,
ja, definitiv. Ja, das ja, kann ich im Prinzip ja auch nur bestätigen. So, ja, dann ist jetzt der Moment gekommen. Die Frage an meinen nächsten Gast.
Ja, die Frage an deinen nächsten Gast ist, wo siehst du dich in den nächsten 10 Jahren?
Okay, coole Frage. In den nächsten 10 Jahren ist natürlich dann spannend, wer der Gast sein wird. Das kann ich jetzt ja hier noch nicht verraten. Aber die werde ich definitiv stellen und dann ja, können die Zuhörer, Zuhörerinnen und auch du ja alle doch gespannt sein, was denn ja, die Antwort sein wird. Ja, perfekt. Also du hast jetzt den ersten Step, die Fragen, super gemeistert. Auf jeden Fall. Danke dafür schon mal.
Gerne.
Und jetzt kommen wir zur Aufwärmphase. Da ist es so, da
stelle ich mir meistens was in der Aufwärmphase.
Ja, ja, so gesehen musst du dich nicht aufwärmen, aber ne, am Ende des Podcasts kommt dann ja auch nochmal die Nachspielzeit, deswegen ist das jetzt erstmal die Aufwärmphase. Da werde ich dir jetzt Position einfach in den Raum werfen und du sagst dann den Spieler, der dir dann dazu einfällt.
Okay.
Wunderbar, also ordentlich gedehnt.
Ich versuche es, ja.
Okay, sehr gut, dann geht's jetzt los. Ja, bester rechter Fuß.
Bester rechter Fuß ist schon ewig her, war für mich Assimio Touré, ehemals togolesischer Nationalspieler und Profi bei Bayer Leverkusen.
Okay. Bester linker Fuß.
Ja, da gehe ich direkt mit rein. Ist für mich einfach rechts, links außen. Das war Arjen Robben von Bayern München.
Okay, ja. Dann die beste Übersicht.
Die beste Übersicht, muss ich schlicht und ergreifend sagen, für mich Toni Kroos. Ja, leider jetzt viel zu früh seine Karriere beendet.
Das stimmt, aber ich habe jetzt auch gelesen, dass er jetzt hier auf der Icon League auf jeden Fall auch die Fußballschuhe wieder schnüren wird. Von daher bin ich ja mal gespannt.
Ich würde es mir für ihn wünschen, weil ich habe ihm persönlich immer sehr, sehr gerne zugeguckt. Toni Kroos durfte ihn in einem Camp in Köln, durfte ich ihn auch mal live erleben. Ist sich auch nicht so schade dafür, auch wirklich mit den Kiddies auf dem Court zu kicken und ganz ehrlich, die auch mal wirklich frisch zu machen und auch Tore zu schießen.
Ja, nee, sehr schön. Ja, finde den auch auf jeden Fall einen guten und sympathischen Spieler, definitiv. Dann beste Physis.
Beste Physis. Da muss ich auch wieder in die Vergangenheit sein. Was mir immer sehr, sehr imponiert hat, war damals der Innenverteidiger von Bayern München, vorher Bayer Leverkusen, später, glaube ich, Inter Mailand, Lucio aus Brasilien.
Okay, Lucio, ja, auch ein guter Mann, auf jeden Fall. Und dann zur letzten Frage, das beste Dribbling.
Das beste Dribbling, muss ich sagen, das ist jetzt ein Spieler der etwas neueren Generation vom FC Barcelona, ist einfach für mich Lamine Jamal.
Okay. Ja, nee, auf jeden Fall gut gemacht, gut gemeistert, die Aufwärmphase nicht gezerrt, also von daher sind wir doch gut durchgetribbelt. Ja, jetzt kommen wir zur Nachspielzeit, die Entweder-oder-Fragerunde. Da kennst du wahrscheinlich schon, ne, auch aus anderen Formaten oder vielleicht auch aus meinem eigenen Format.
Ich bin ja ganz noch relativ jungfräulich, aber ich lasse mich da sehr gerne überraschen.
Okay, also ich werfe dir Begriffe oder Mannschaften, Spieler in den Raum und du entscheidest, für wen du dich dann schlussendlich dann ja mehr hingezogen fühlst, wo du sagst, den nehme ich. Ne?
Gerne.
Genau, fangen wir jetzt, ich würde behaupten, einfach an, Bayer Leverkusen oder FC Köln?
Erster FC Köln.
Genau, hätte mich jetzt auch gewundert. Dann, ja, ich würde sagen, zwei Kölner Legenden, Pierre Littbarski oder Lukas Podolski?
Lukas Podolski.
Okay, dann Lukas Podolski oder Robert Lewandowski?
Da bleibe ich bei Lukas Podolski.
Okay. Und Pierre Littbarski oder Thomas Hässler?
Pierre Littbarski.
Nach wie vor. Dann, welcher Lukas Podolski hat dir am besten gefallen? Der bei Inter, der bei Arsenal, der bei Bayern oder der bei Galatasaray? Oder Gornik Sabsel, habe ich noch hinzugefügt.
Gornik Sabsel, muss ich einfach dazu sagen. Das ist so, so ein Stück weit, wenn ich das ausführen darf. Es ist einfach, weil dort eine sehr coole Truppe aus Sabsel natürlich das Know-how vom Lukas einfach mitnimmt und er aber auch die etwas schüchternen Spieler in Sabsel. Ich glaube, sie haben einen Kicker aus Japan mit dabei, der sie dann auch wirklich mal zu den Fans schickt. Also der hat die Mannschaft da doch schon so ein Stück weit mitgerissen und alles Top-Vereine und bei einigen hat Lukas ja nicht permanent auch gespielt, war Stammkraft, aber jetzt einfach so zum Ende seiner Karriere. Ich durfte das Abschiedsspiel live im Stadion sehen, auch mit den Fans von Gornik Sabsel. Das war einfach genial und da muss ich sagen, einfach Gornik Sabsel, will das aber nicht schmälern. Die anderen sind natürlich absolute Top-Clubs, das muss man dazu sagen, wo Poldi für gespielt hat. Du hast, glaube ich, noch Wissel Kobe hast du, glaube ich, noch nicht mit aufgenommen, aber egal, das bleibt einfach für mich Gornik Sabsel, weil einfach auch die Region ist, wo meine Frau herkommt.
Ah ja, sehr schön, ja, genau. Wissel Kobe habe ich in dem Fall gar nicht erwähnt, das ist korrekt. Aber Sabsel, jetzt weiß ich auch, wie man es richtig ausspricht, ja, wieder beim Thema sind. Ja, also ja, bisher alles gut gemeistert. Jetzt kommen noch zwei Fragen. Und zwar auch beide beim FC Köln gespielt, Salih Özcan oder Elyes Şekiri?
Salih Özcan.
Salih Özcan, okay. Und dann zur letzten, ich würde nicht sagen die entscheidende Frage, aber ja, ich bin ja auch gleichzeitig Galatasaray-Fan. Galatasaray, Fenerbahce oder Beşiktaş Istanbul?
Ich hätte jetzt beinahe gesagt Kasımpaşa, aber schon eher Galatasaray doch, definitiv.
Okay, da ist auch, glaube ich, in Köln einiges los, was die Anhängerschaft angeht, ne, von Galatasaray. Ja, das habe ich schon öfter mitbekommen.
Doch, ne? Ich kann mich daran entsinnen, wie Gala, glaube ich, das war damals im UEFA Cup gewonnen. Und da stand Köln Kopf, definitiv. Bei uns ist das immer, in den Ringen ist das alles, das war Autokorsos, jubelnde Menschenmassen. Und da hast du gedacht, okay, die werden Weltmeister geworden, aber feiern können sie. Mich freut es, sind auch schöne Vereinsfarben, das Gelb-Rote und hatten sich damals verdient. Aber deine Frage zu beantworten, definitiv Gala.
Okay, ja, cool. Ja, Kasımpaşa war ja eher noch so ein kleiner Seitenhieb, weil da jetzt gerade es nicht so gut gelaufen ist, ne, mit 3-3 dann, ja. Ja, aber anderes Thema, bin gespannt, was da jetzt noch so kommt, aber ja. Alles super gemeistert, würde ich sagen. Also die Fragen tipptopp beantwortet. Ja, Stefan, wir sind schon durch. Wir haben ja die Nachspielzeit hinter uns gebracht. Ja, möchtest du noch mal als Stadionsprecher jetzt auch noch mal so eine Absage machen für das Ende, weil wir die Nachspielzeit jetzt quasi auch beendet haben?
Ja, ich mache das ja gerne. Mache das immer sehr gerne am Ende unserer Spiele, indem ich mich dann bei den Zuhörern oder bei uns sind es dann die Zuschauer einfach mal. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren heutigen Besuch im Podcast von Jargon. Und wünschen Ihnen und Ihren Familien noch einen angenehmen weiteren Tag. Und wir hören uns dann auch beim nächsten Spiel und schalten Sie auch wieder rein beim nächsten Podcast von Jargon.
Ja, super. Also wie gesagt, danke auf jeden Fall. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, dir auch.
Klar, natürlich.
Und ja, bin gespannt. Ja, was die Antworten auch oder die Antwort sein wird von der Frage, die du jetzt meinem nächsten Gast gestellt hast. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Und ja, gerne. Sag einfach mal bis demnächst oder bis bald und ja, noch einen schönen Tag.
Das darf ich dir auch wünschen und vielen lieben Dank für deine Einladung.
Jargon Fußball Podcast hört ihr immer dann, wenn sie draußen sind und überall, wo es Podcasts gibt. Und um keine Folge zu verpassen, folgt mir auf meinen Kanälen und abonniert die Glocke. Bis bald, euer Jargon.